Ja, vielleicht haben Sie es gemerkt, ich hatte gerade eine Erscheinung. Denn ich habe ausdrücklich die dritte Strophe gesungen. Gerade habe ich es bekannt gegeben, dann singe ich die dritte Strophe. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Ja? Ich hatte eine Erscheinung, nämlich eine Alterserscheinung. Ja? Ja. Also, so geht das bei uns Pastoren. Ja? Wir predigen den anderen und werden selber verwerflich. Ja? Ja. Auch an einer dritten Strophe. So, jetzt wollen wir uns freuen auf die Stunde und beten darum. Ja? Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du auch in diesen Tagen dein großes, wunderbares Evangelium der Gnade Gottes in Christus Jesus verkündigen lässt. Und dass das so wichtig ist, ganz wichtig, damit der Leib des Christus herausgerufen wird und die Vollzahl eingeht und die Weltgeschichte und Heilsgeschichte weitergeht und nicht stecken bleibt. Und dafür sind wir auch jetzt zusammen, Herr Jesus, dass du dein Wort uns sagst, dass wir auferbaut werden, dass wir ein Zeugnis haben hinein in diese Welt, bis du, der Herr Jesus Christus, wiederkommen wirst. Segne nun die Stunde und unseren Bruder und hab herzlich Dank, dass du unter uns bist, nach deinem Wort der Verheißung. Amen.
So, wir haben ja bei dieser prophetischen Woche, die bald wieder zu Ende geht, das Thema von dem Willen Gottes. Gott kann oder Gott will und Gott kann. Und ich möchte heute dazu ein Kapitel nehmen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 46. Das sind 13 Verse, ich lese sie zuerst. Der Bel ist gebeugt, der Nebo ist gefallen. Ihre Götzen sind den Tieren und dem Vieh zuteil geworden, dass sie sich müde tragen an eurer Last. Ja, sie fallen und beugen sich allesamt und können die Last nicht wegbringen, sondern ihre Seelen müssen ins Gefängnis gehen. Höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und von der Mutter her auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun. Ich will heben und tragen und erretten. Nach wem bildet und wem vergleicht ihr mich denn? Gegen wen messt ihr mich, dem ich gleich sein sollte? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wägen dar das Silber mit der Waage und lohnen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Achseln und tragen ihn und setzen ihn an seine Stätte. Da steht er und kommt nicht vom Ort. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. An solches gedenket doch und seid fest, ihr Übertreter. Gehet in euer Herz. Gedenke des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott, dergleichen nirgends ist, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll und vorlängst, ehe denn es geschieht, und sage, mein Ratschluss besteht, und ich tue, was mir gefällt. Ich rufe einen Adler von Aufgang und einen Mann, der meinen Anschlag tue. Aus fernem Lande, was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. Hört mir zu, die ihr von stolzen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne, und mein Heil säumt nicht, denn ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Amen. Dieses Kapitel, das stellt Gott als den einen und den Einzigartigen, der mit nichts und niemand zu vergleichen ist, ins Licht. Und man könnte auch das als Überschrift über dieses Kapitel nehmen: Gott kann, und der zweite Teil, Gott will, sein Ratschluss, sein Heilsplan, den er durchführt. Gott kann und Gott will. Zuerst einmal ist hier vom Tragen die Rede. Tragen, da ist von den Götzen Babylons die Rede. Die Hauptgötter Babylons, das ist der Bel und der Nebo. Jesaja hat ja ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt. Und da war Babylon noch gar nicht an der Herrschaft. Wir kennen ja beim Propheten Jesaja mit Ahas, der den Bund mit den Assyrern gemacht hat. Da war erst mal die Zeit der Assyrer, und die auch Jerusalem bedroht haben. Und der Jesaja sieht schon über das babylonische Reich hinweg bis in seinen Zusammenbruch wieder den Adler, den Gott ruft. Da ist hier der König Kores oder Kyros gemeint, der einmal auch die babylonische Herrschaft wieder zerbrochen hat und der den Befehl gegeben hat, dass die Juden wieder nach Jerusalem zurückziehen können und dass Jerusalem mit dem Tempel wieder aufgebaut wird. Also wir sehen hier, wir haben hier weissagendes, prophetisches Wort, das uns in die Zukunft weist. Und da werden zuerst einmal die Götzen und der lebendige Gott nebeneinander gestellt. Die Götzen, ja, hier Jesaja hat ja das mit den Götzen manchmal auch ziemlich ironisch gesagt. Im Kapitel 44, ein Stück vorher, da schildert er, wie man da einen Baum fällt und wie man da Brennholz daraus macht und sich dann wärmt am Ofen. Oh, das gibt warm, das Holz, das Feuer. Und aus einem anderen Stück desselben Baumes, da macht man sich einen Götzen, vor dem man niederfällt und den man anbetet. Und hier in diesem Kapitel ist es ein bisschen anders. Da zeigt er jemand, der da das Gold aus seinem Beutel schüttelt bei dem Goldschmied und das Silber und lässt sich einen Götzen machen, und dann trägt er ihn an seinen Ort, und da steht er nun und kommt nicht mehr fort, und da fällt er nieder und betet seinen Götzen an. Und ja, aber wenn er in der Not zu ihm schreit, antwortet der Götze nicht. Und wenn er eben Hilfe braucht, er hilft ihm nicht aus seiner Not. Nun könnten wir ja sagen, nun gut, also solche Götzen haben wir nicht zu Hause, dass wir uns da so Figuren machen, wie wir das auch aus der Missionsgeschichte kennen und aus Museen. Das sind ja die Götter, die oft auch ganz scheußliche Fratzen haben. Wie ist eigentlich Gott, die Götzen und Gott? Aber hinter diesen Dingen, die der Mensch oft vordergründig sieht und anbetet, verschweigt uns ja die Bibel auch nicht die andere Seite, dass dahinter auch die Welt der Dämonie steht. Paulus hat ja einmal gesagt, was die Heiden opfern, das opfern sie, also wenn sie den Götzen opfern, das opfern sie den Dämonen. Und insofern ist eben die Welt der Götzen auch eine sehr gefährliche Welt. Im Neuen Testament wird uns ja manches da nahegebracht. Wenn Paulus etwa sagt in Kolosser 3, Vers 5, da spricht er von der Gier oder von der Habsucht und sagt, welche Götzendienst ist. Also wenn Jesus von dem Mammon spricht, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, da sieht man ja da wohl auch eine Macht. Vordergründig kann es jetzt Gold, Silber, Geld, Besitz sein und dahinter kann eine dunkle Macht stehen, die uns in den Griff kriegt und uns beherrscht. Und das ist Götzendienst. Aber wenn wir wirklich schreien und Hilfe in unseren Nöten brauchen, hilft uns das alles nicht. Es hilft uns nicht. Paulus hat ja im 1. Thessalonicher Brief gesagt, wo er von der Bekehrung spricht, und da sagt er, ihr habt euch von den Götzen bekehrt zu Gott, den lebendigen und wahrhaftigen Gott zu dienen und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Also ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu dem lebendigen Gott. Der lebendige Gott, der hat ja selber, so sagt das auch, sollte ich nicht hören, ich habe doch das Ohr geschaffen. Und der das Ohr geschaffen hat, der die Hand geschaffen hat, sollte der Gott nicht auch selber hören und handeln und eingreifen können? Also die Götzen sind in der Bibel auch die Nichtse. Also das Stück Holz ist eigentlich nichts, das ist schön fürs Brennholz. Aber wenn der Mensch jetzt daran die hintergründige Welt sich damit einlässt, dann hat er keine Hilfe. Dann hat er ein Nichts, im tiefsten Grund ein Nichts, was er verehrt. Sind Sie auch für glaubende Menschen? Ist das nicht ungefährlich? In einem der Sendschreiben heißt es ja einmal an Thyatira, da ist von der Isebel die Rede, und da steht, aber ich habe wider dich, dass du lässest das Weib Isebel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und meine Knechte verführen, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Sehen Sie, das ist jetzt etwas, was auch in der glaubenden Gemeinde eintritt oder eindringt, dass da Menschen andere Mächte und Geister einführen. Hier, sie sagt, sie sei eine Prophetin. Und das prophetische Wort, das gilt ja als Wort Gottes. Da habe ich ein Buch gesehen von einem amerikanischen evangelikalen Theologen, Jack DeRee, gibt zwei Bücher von ihm bei uns, überrascht von der Stimme Gottes. Und wenn man jetzt fragt, was will denn der Mann eigentlich mit diesem Buch, überrascht von der Stimme Gottes, dann ist das wohl sein Anliegen. Er will sagen, Gott spricht nicht nur durch die Bibel, durch die Heilige Schrift zu uns, er spricht auch direkt, prophetisches Wort. Er gibt uns sein Wort auch direkt, überrascht von der Stimme Gottes. Aber da merken wir, wenn wir es im Licht der Bibel sehen, da sind Dinge im Gang, wo wir auf andere Bahnen und unter andere Geister geführt werden. Und das meint dann, Hurerei zu treiben. Da ist ja in der Bibel nicht immer das gemeint auf sexuellem Gebiet, sondern wir kennen das auch im Alten Testament, auch bei der Isebel, die hier genannt wird. Was hat denn die Isebel gemacht? Die war ja sehr religiös und die hat, wenn man da so einen Gottesdienst geschildert findet, in 1. Könige 22, 400 Priester, Propheten sind da angetreten, die alle weissagen mit dem Obersten vorne weg. Das ist ganz, ganz religiös. Aber wir sehen eben im Zusammenhang dieser Geschichte, was die geweissagt haben, war nicht Gottes Wort, sondern war Lügengeist, so steht's ja dort. Sie haben durch einen Lügengeist geweissagt, weil sie eben dem Baal verfallen waren, einem Götzen. So wie das der Jesaja hier auch sagt, der Beel und der Nebo. Beel ist vielleicht auch so ähnlich wie der Baal. Hauptgottheiten im Alten Testament. Also so wird's auch gefährlich und so nähert man sich mit einmal aus einer anderen Quelle und ist Götzenopfer, so steht es hier, Götzenopfer. Es wird ein Irrglaube, der aus falschen Offenbarungen aus der Geisterwelt heraus genährt wird. Und das gibt es eben heute doch sehr, sehr viel. Das ist mit den Hauptkennzeichen unserer Zeit, dass immer mehr solche Dinge eindringen. Der Götzendienst. Hier gab mir jemand ein Blatt, der große Gesundheitskonz. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich habe das noch nie gehört. Das ist ein Buch mit über 1400 Seiten, was da angepriesen wird. Die Menschen möchten gesund sein. Sie möchten gesund sein. Und da steht, die Urkraft der Urmedizin besiegt Krebs, Asthma, Rheuma, Fettsucht, Allergie, chronische Leiden. Und da steht, er hat in jahrzehntelangen Studium, ist er dahinter gekommen, zu dem Urteil gekommen, dass es sich bei der Krankheitsschulmedizin um nichts anderes als um ein im Laufe der Jahrtausende geschickt aufgebautes Schwindelsystem handelt. Unsere ganze Medizin, ein Schwindelsystem, über Jahrtausende aufgebaut. Und er hat jetzt entdeckt, wie wir von allen Leiden geheilt werden. Der große Gesundheitskonz. Da hinten sind noch ein paar Bücher angeboten. Da steht auch eins drauf, Europas eigene Religion. Und da sagt er, dass fast zwei Jahrtausende vorherrschende Christentum ist wegen seiner starren Dogmen und seiner Beschränkung der Willensfreiheit und Selbstbestimmung für viele nicht mehr annehmbar. Gegen die Vorstellung von einem persönlichen, willkürlich urteilenden Gott, dem ein mit der Erbsünde belasteter, der Erlösung bedürftiger Mensch gegenübersteht, stellt Dr. Hunke Europas eigene Religion, den Glauben des freien, mündigen, naturoffenen Menschen, der als Teil der Natur das Göttliche in sich weiß, dessen Sittlichkeit seinem freien Willen entspringt, der diesseits bezogen nicht nach einer Belohnung vom Jenseits trachtet. Also wer das will, der kann für 50 Mark sich ein über 500 Seiten dickes Buch kaufen und kann die neue Religion Europas studieren. Das liegt auch auf der Ebene des Götzendienstes. Und hier ist ja auch ganz klar gesagt, das Christentum, dem kann man heute nicht mehr vertrauen, denn das verkündigt uns ja einen Gott, der uns die Willensfreiheit nimmt und die Selbstbestimmung und mit der Erbsünde belastet. Sind wir erlösungsbedürftige Menschen. Das soll nicht mehr gelten. Wir sind die freien, willensstarken Menschen, die das Göttliche in sich selbst tragen. Europas eigene Religion. Sehen Sie, was da alles so kommt? Was da alles so aufkommt. Und wenn's drauf ankommt, kann das überhaupt nicht helfen. Also, das ist ein Riesengebiet, was auf uns zukommt, die Götzen. Und nun haben wir hier den Propheten, den Jesaja. Und der Jesaja sieht schon ans Ende, denn die Götzen, die zerbrechen immer wieder. Die wandeln sich auch. Der Prophet Zacharja, der spricht zum Beispiel mal von Götzennamen. Da merkt man schon, da kommt es dann nicht mehr drauf an, auf die Abbildungen und die die sichtbaren Dinge, sondern da geht's mehr um das Geistige, die Götzennamen, was den Menschen geistig beherrscht, wie das, was in so einem Buch da angeführt ist, das ist auf der geistigen Ebene Verführung, dass der Mensch sich woanders hinwendet. Und nun sieht Jesaja hier schon an das Ende des Babylonischen Reiches, wo der Zusammenbruch kommt, und da möchten die Menschen natürlich ihre Götzen auch mit retten, dass sie ihnen helfen. Und sie müssen aber diese Götzen auf Lasttiere, Esel oder Kamele oder was das ist, laden und sie davon schleppen. Und die Götzen sind aber so schwer, statt dass jetzt der Götze den Menschen im Zusammenbruch hilft und trägt und erhört, da muss der Mensch, der schwache Mensch, versuchen, seine Götzen zu retten, und die Lasttiere brechen unter der Last der Götzen zusammen. Also sie können nicht einmal die Götzen retten, geschweige denn, dass der Götze den Mensch im Zusammenbruch helfen kann und Wege zeigen kann, Antwort geben kann, Hilfe, Rettung in der Not schenken kann. Und dann sagt der Jesaja, denkt doch einmal daran, seid doch fest, ihr Übertreter, gehet in euer Herz. Also nehmt euch das mal zu Herzen. Nehmt euch das mal gründlich vor. Denn wie ist es denn nun mit dem lebendigen Gott? Gedenket, nein, ich bin schon ein Stück zu weit, höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel. Und jetzt sagt Gott, wer er ist: Ich habe euch von Mutterleib an getragen und von der Mutter her liegt ihr auf mir. Also wir kennen das ja, das Volk Israel in Ägypten, geknechtet, und das schrie in seiner Not um Hilfe zu Gott, und dann hat sich Gott erbarmt. Und er sagt ja auch einmal, als er sie herausgerettet hat aus Ägypten und jetzt in die Wüste gebracht hat: Ich habe euch getragen auf Adlersflügeln und zu mir gebracht. Gott ist der Gott, der trägt und der erträgt. Und er sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Also Gott und der Götze, das lässt sich gar nicht vergleichen. Das ist genau das Gegenteil. Der Götze kann nicht mal sich selber retten und hat auch keine Hilfe. Und der lebendige Gott ist der Gott, der trägt. Der trägt. Und von Mutterleib an, das ist ja auch kostbar, nicht? Im Mutterleib, wo ein Mensch erst wird, ist ja auch schrecklich heute, bei uns geht ja jetzt gerade so ein Streit auch wieder durch unser Volk, will man die Tötungspille zulassen oder nicht? Also unsere Regierung will sie wohl zulassen. Und da sagt man, das ist eigentlich etwas sehr Grausames, weil dann die Mutter die nehmen muss und schlucken muss und dann im Leib der Mutter 2 bis 3 Tage ein Todeskampf des Kindes stattfindet, dem der Sauerstoff und die Nahrung weggenommen wird, dass es zugrunde gehen soll. Das ist eigentlich etwas sehr Schlimmes. Aber wie kostbar hier Gott sagt: Ich habe dich schon im Mutterleib getragen, getragen. Der David, der spricht ja auch mal davon, wie Gott uns bereitet, auch schon im Mutterleib. Und bis ihr grau werdet. Das hier zunächst einmal auf das Volk Israel und seine Geschichte bezogen. Aber wir können das auch auf unser Leben beziehen. Gott ist der Gott, der lebendige Gott, der mit niemand zu vergleichen ist. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Der uns trägt vom Mutterleib an, bis wir grau geworden sind. Bis ins hohe Alter hinein. Und dann steht da noch so schön: Ja, ich will euch tragen. Ich habe das Lied gesucht von Jochen Klepper, das hätten wir nachher gesungen. Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, aber in unseren zwei Büchern hier kommt es nicht vor. Da hat ja Jochen Klepper dieses Wort genommen und hat davon ein schönes Lied uns geschenkt. Gott, der trägt. Ich will es tun. Ich will heben, tragen und erretten. Da haben wir beides miteinander. Gott will es tun. Er will heben, er will tragen und er will erretten. Und vom Mutterleib bis wir ins Greisenalter gekommen sind. Ich habe jetzt auch schon graue Haare. Ab und zu sagt mal jemand zu mir, ja, wo haben Sie denn Ihre dunkelblonden Haare oder so gelassen? Ja, jetzt sind sie grau geworden. Sie sind grau geworden. Gott will uns tragen. Und wie schön, er will uns heben. Das ist vielleicht auch das, manchmal fallen wir auch und versagen. Ja, und wenn nicht Gott wäre, ja, dann blieben wir liegen oder unser Leben würde verkehrt weitergehen. Gott ist der Gott, der aufrichtet, der hebt, der aufhebt. Deswegen kann auch die Bibel sagen, der Gerechte fällt 7-mal steht da noch, und steht wieder auf, nicht liegen bleiben. Nicht liegen bleiben. Ich glaube, unsere Väter haben es manchmal so gesagt, dass sie sagen, Herr, wenn sie versagt haben, Herr Jesus, und wenn ich 100-mal schlechter wäre, ich komme doch wieder zu dir und ich bleibe bei dir. Das kann uns helfen, wenn wir versagen in unserem Leben. Er will uns aufheben wieder und er will uns tragen und ertragen. Sie kennen das, die Frauen von Weinsberg, da bei Heilbronn. Da ist ja diese Geschichte, die Männer waren gefangen und die Frauen konnten sie frei bekommen, wenn sie sie heruntergetragen haben, ihre Männer. Und da hat ja der Arzt Justinus Kerner, das steht ja da heute noch da, der hat mal hingeschrieben, seine Frau hätte ihn nicht getragen. Der war ja nicht da gefangen, dass sie ihn heruntertragen musste. Aber seine Frau hätte ihn ertragen. Ertragen. Sehen Sie, das ist gar nicht so leicht. Und wir geben alle auch einander mehr oder weniger zu ertragen. Und Gott erst mit unseren Torheiten und Verkehrtheiten und Sünden, Gott ist der Gott, der aufhebt. Gott ist der Gott, der trägt und erträgt. Und Gott ist der Gott, der rettet und heil macht und zurechtbringt. Das ist der tragende Gott. Und da könnten wir natürlich jetzt auch in die Bibel hineinschauen. Sie sagt uns manches vom Tragen und vom Ertragen Gottes. Die Götzen können nicht tragen. Napoleon, von dem hat sein Biograf erzählt, als die Völkerschlacht bei Leipzig kam, da hat er noch am Tag vorher seinen Soldaten sozusagen den Himmel auf Erden versprochen, dass sie sich jetzt einsetzen für seine Sache und den Sieg davon tragen. Aber nun haben sie ja nicht gesiegt und es war mit die schwerste Niederlage Napoleons, die Völkerschlacht bei Leipzig. Und da wird gesagt, am Abend danach, als die Schlacht zu Ende war und Tote und Sterbende und Verwundete noch in Mengen herumlagen und stöhnten, da hätte der Napoleon sich abgewendet. Er hat verächtlich nur noch gesagt, wertlose Masse. Wertlose Masse, den er am Vortag noch viel, viel versprochen hat. Das ist auch der Götze. Der Götze, wenn ihr mir dient, in der Not kann er keinen einzigen Menschen mehr helfen. Da kann er nur noch sagen, wertlose Masse. Im Hebräerbrief, da wird uns ja am Anfang gleich Jesus ganz groß vor die Augen gestellt. Gott hat auf mancherlei Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet und zuletzt im Sohn. Und dann geht's gleich hinein, wer ist der Sohn? Glaub, so 10 Strahlen der Herrlichkeit Jesu leuchten da auf. Und da steht auch das, Vers 3, er trägt alle Dinge, könnte Universum durch das Wort seiner Macht. Warum können wir unsere Zeit genau berechnen nach den Gestirnen? Warum geht die Sonne jeden Tag auf und unter? Und wir können das auf dem Kalender lange im Voraus sagen, wann die aufgeht. Warum wird es Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Warum ist das alles so? Oder dass die Sonne jetzt aus den Weltmeeren das Wasser zieht. Wenn sie Salz ziehen würde, uns würde Salz dann regnen. Da könnten wir gar nicht mehr leben. Da würde auch bald nichts mehr wachsen. Wie funktioniert das alles? Das ist Gott. Er spricht und es geschieht. Der trägt durch das Wort seiner Macht alle Dinge. Er trägt sie und erträgt sie und hält sie. Das ist Gott. Und noch größer ist ja Gott darin, was der Johannes der Täufer gesagt hat, 2-mal von Jesus, als er ihn sah, zu seinen Jüngern. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt oder wegträgt. Hier hat Gott die allergrößte Belastungsprobe ertragen. Es steht ja auf Autos oder Bahnwaggons auch die Traglast immer drauf. Und das muss ja auch vorher erprobt werden, ehe das in Serie geht, ob die Traglast auch stimmt. Gott hat die ganze Last der Welt, die Sünde der Welt, ertragen in Christus am Kreuz. Und deswegen kann auch die Heilige Schrift sagen, diese Liebe, die erlebt nie einen Zusammenbruch, weil es keine Last gibt, die ihn zum Zerbrechen bringt. Er hat die größte Last getragen und deshalb trägt seine Liebe auch alles. Er trägt, in Jesaja 53 ist das ja auch so schön gesagt, der Herr warf unser aller Sünden auf ihn und er lud auf sich unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, denn er trägt ihre Sünden. Und deswegen können wir uns getrost auch mit der Last unseres Lebens auf ihn werfen. Vorhin habe ich schon den Adler erwähnt, das hat Mose sehr schön gesagt in 5. Mose, Kapitel 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete er seine Fittiche aus, nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Also da ist ja wohl das Bild dahinter vom Adler, der seine Jungen in seinem Nest hat und eines Tages, die müssen auch das Fliegen lernen, da stört er das Nest auf. Das heißt, er schmeißt sozusagen seine Jungen hinaus aus dem Nest und jetzt müssen sie fliegen. Und der Adler schwebt über ihnen. Und wenn er sieht, da schafft's eins noch nicht, dann geht er hinunter mit seinen Schwingen und trägt sein Junges wieder hinauf. Damit die Adler, also Gott trägt uns nicht so, dass er uns alles wegnimmt und dass er uns in Watte wickelt und dass uns ja kein Luftzug berührt. Nein, das nicht, so nicht. Aber er weiß, was er zumuten kann. Und er will auch, dass wir auch Menschen werden, die in Wind und Wetter und Sturm erprobt werden, die auch wieder lernen zu tragen. Ich habe zu Hause von den Großeltern meiner Frau so ein Arbeitszimmer einmal bekommen, Schreibtisch und Schrank und dazu auch so eine große alte Standuhr. Und in der Standuhr ist das ja auch so, da hängen die Gewichte. Und als die Uhr mal nicht mehr ging, haben wir sie zum Uhrmacher geschafft und dann haben wir sie wieder geholt. Und ich habe sie zu Hause nun die Gewichte wieder angehängt und ständig blieb die Uhr stehen. Und ich dachte, so ein schlechter Uhrmacher, jetzt habe ich sie gerade dort gehabt und immer bleibt sie stehen. Da habe ich den angerufen, die geht gar nicht. Da hat er zu mir gesagt, wechseln Sie mal die Gewichte aus. Und das habe ich gemacht und sie ging. Da hatte ich also das Gewicht vom Läutwerk ans Gehwerk gehängt und umgekehrt. Und deswegen, das war eben doch nicht ganz gleich. Und da hat das Gewicht nicht mehr gestimmt und dann ging die Uhr nicht mehr richtig. Sie blieb immer wieder stehen. Und so weiß es Gott viel, viel besser, was er uns in unserem Leben auch an Gewicht geben muss, was wir tragen. Nicht damit er uns quält und kaputt machen will, sondern damit man vom Zifferblatt ablesen kann, was die Stunde geschlagen hat. Damit die Uhr geht, da braucht sie das Gewicht. Und wir sehen, wenn das Gewicht zu schwer oder zu leicht ist, dann geht das schon nicht mehr richtig. Gott weiß genau, was er zumisst, damit wir sozusagen im Leben und in den Stürmen des Lebens erprobt werden. Er ist wie ein Adler, vielmehr wie ein Adler, der über den Jungen schwebt und sie wieder auf seine Fittiche nimmt. Sie übt. Psalm 68, Vers 20, da steht ja auch ein kostbares Wort. Täglich trägt er uns. Gott ist unsere Hilfe. Wir haben einen Herrn, Herrn, der vom Tode errettet. Luther sagt wohl, der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Aber so ist es wohl noch deutlicher ausgedrückt, täglich trägt er uns, täglich trägt er uns auch mit unserer Last. Gott ist unsere Hilfe und wir haben den Herrn, der vom Tode errettet, bei dem auch die Ausgänge aus dem Tod sind. Da, wo eigentlich alle menschliche Hilfe zu Ende ist, da ist Gottes Hilfe nicht zu Ende, auch im Tode nicht. Oder Lukas 15, Vers 4 ist ja auch ein ganz kostbares Wort. Der gute Hirte. Der gute Hirte, der das eine verlorene Schaf sucht. Und er sucht's, bis er's findet. Und wenn er's gefunden hat, legt er's auf seine Schultern mit Freuden, steht da. Mit Freuden. Und dann bringt das heim. Und wenn er heimgekommen ist, da geht die Freude noch mehr los. Freut euch mit mir. Ich habe dieses Schaf wiedergefunden und nach Hause gebracht. Die Schultern, die Priester, die haben zum Beispiel vom Opfer die Schulter gekriegt. Denn die Priester, die mussten das Tragen lernen, der Priester. Und deshalb kennen wir ja auch das Bild vom hohen Priester Israels, vom Aaron. Der hat die 12 Stämme, die Namen eingraviert in Edelsteinen auf seiner Schulter, auf seinen Schultern getragen. Und wo noch? In der Brustplatte, auf seinem Herzen. Sie sind in seine Liebe eingeschlossen und er trägt sie auf der Schulter. Das ist der große, hohe Priester. Und wenn man dran denkt, die Edelsteine, er sieht nämlich nicht das zuerst an, was wir jetzt gerade sind, sondern das, was wir werden sollen und sein werden. Er schaut schon auf die Vollendung, deswegen in die Edelsteine geprägt. Am Ziel einmal, das vollendete Volk Israel, das drückt das aus im himmlischen Jerusalem. Die vielen Edelsteine dort, die auch mit Namen genannt werden. Das ist einmal die vollendete Herrlichkeit. Dahin trägt der Priester. Dahin trägt der Priester. Und das wird hier den Abtrünnigen zugerufen. Nehmt es doch zu Herzen. Werdet doch fest. Bekommt ein festes Herz. Ja, und das Tragen in der Bibel geht so weit. Auch das ist noch sehr schön. Als der Lazarus stirbt, steht da, vom Reichen steht gar nichts da, als er am Ort der Qual war. Da steht auch nicht mal ein Name da. Der ist nichts, der hat sich nicht von Jesus tragen lassen. Da hat er auch nicht dieses Ziel erreicht. Er hat nicht mal einen Namen. Sein Leben ist leer geblieben, trotz allem Genuss und allem Reichtum. Und der Lazarus, der wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der wurde also abgeholt aus der unsichtbaren Welt und an den Platz gebracht und getragen, an den er gehört. Also, das ist das, was uns hier der Text ans Herz legt. Sie, die Götzen, können ja nicht einmal sich selber tragen, wenn es drauf ankommt, dass wir ihre Hilfe brauchen. Und Gott ist der unvergleichliche Gott. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen und mit wem wollt ihr mich gleichstellen? Er ist der Gott, der trägt und hebt und erträgt und rettet, Heil macht, bis zum Ziel bringt, der tragende Gott. Und das Zweite, was hier noch steht, wollen wir auch noch einen Blick darauf werfen, da kommen wir auch noch näher daran, nämlich, gedenke doch des Vorigen, jetzt bin ich bei Vers 9, von all das her, denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott desgleichen nirgends ist. Ja, und jetzt, woran will er denn jetzt so als Gott erkannt sein? Der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, oder der ich vom Anfang an schon das Ende, das Ziel verkündige, ehe denn es geschieht und sage, mein Ratschluss besteht und ich und all mein Wohlgefallen, so sagt es wohl die Elberfelder Bibel, das will ich tun. Und sein Ratschluss, den tut er. Was er denkt, plant, das führt er auch aus. Was ich denke, das tue ich auch. Er plant und er führt's auch aus. Nun, so etwas gibt es auch in der Religionsgeschichte nicht noch einmal. Gott hat uns in der Heiligen Schrift das Buch der Heilsgeschichte gegeben. Er hat uns also seinen Ratschluss hier mitgeteilt. Das wäre ja so ähnlich, wenn jetzt vielleicht ein Krieg ist und da würde ein Staatsmann seine geheimen Pläne und Verteidigungspläne und so weiter einfach veröffentlichen. Das versuchen ja Spione herauszufinden und dem Feind zu vermitteln, die Pläne des Feindes. Und Gott legt die Karten offen auf dem Tisch und sagt, was er im Sinn hat und was er will. Er legt sie offen auf den Tisch. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Welt und auch die Finsterniswelt versuchen kann, die Pläne Gottes umzuwerfen, zunichte zu machen. Und Satan in diesem Namen, mit diesem Namen Satan, das ist ja wohl auch die Hauptbezeichnung dafür, der Widersacher, er ist der Saboteur der Pläne, der Ratschlüsse Gottes. Er will sie sabotieren. Wenn Gott Israel erwählt hat, David möchte mit der Endlösung dieses Volk kaputt machen, dass er Gott sein Werkzeug nimmt. Er möchte die Gemeinde umfunktionieren und zerstören. Er will Gottes Heilsplan zunichte machen. Jesus ist der Bringer des Reiches Gottes. Der Satan, der will das Antichristenreich, also einen, auch einen Christus der Welt bringen. Auch ein Reich, bevor der Herr Jesus seins bringt. Deshalb muss er alles umfunktionieren und dagegen sein. Der Saboteur der Pläne Gottes, der seine eigenen Pläne durchsetzen will. Wie kostbar, dass wir das in der Bibel, das Buch der Heilsgeschichte haben. Deswegen ist das eigentlich auch etwas sehr Törichtes gewesen, als einmal der Stammapostel der neuapostolischen Kirche gemeint hat, er hat eine Offenbarung Gottes, dass Christus bei seinen Lebzeiten noch wieder erscheint und dann ist er gestorben. Und da hätte man sagen müssen, diese Offenbarung war keine Gottesoffenbarung. Er hat entweder einen anderen Geist, ist er aufgesessen oder er hat sich getäuscht. Das hätte man ja dann sagen müssen. Aber was hat man damals gesagt? Man hat gesagt, Gott hat seinen Plan geändert. Also wenn es so etwas gäbe, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt schon seit beinahe 2000 Jahren die ganze Bibel in der Hand und da ist nichts mehr weggekommen und nichts mehr dazugekommen. Und jetzt würde das gelten können, Gott hat aber inzwischen, Gott denkt ganz anders. Er denkt doch nicht mehr so wie vor 2000 Jahren. Gott ist inzwischen, hat sich weiterentwickelt. Ich sage es jetzt mal ein bisschen spöttisch. Und jetzt denkt er ganz anders als in diesem alten Buch. Was wäre denn dann die Bibel? Makulatur. Könnten wir sie getrost wegwerfen. Dann brauchten wir sie nicht mehr. Das geht nicht. Gott ist der Gott der Heilsgeschichte, der auch in die Geschichte, ja auch da, wo man es überhaupt nicht sieht, er bewegt sie und er bewegt sie zum Ziel hin. Und auch, was der Feind tut, wie hat es mal Immanuel Geibel gesagt, ja, das blind und unbewusst seiner Gnade heiligen Schlüssen auch die Teufel dienen müssen. Der Satan wollte den Hiob von Gott lösen, wegbringen, dass er sich lossagt von Gott. Und was hat er fertiggebracht? Dass am Ende der Hiob sagt, ich wusste ja nur etwas von Gott, so wie vom Hören sagen. Aber nun hat er Gott erkannt. Epignosis, das entspricht dem. Jetzt kennt er Gott, jetzt ist er in Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt hat er erkannt, dass Gott alles zu tun vermag. So hat er Gott vorher nicht gekannt. Also durch die ganze Geschichte, dass Satan ihn den Glauben und Gott rauben will, hat er ihn dahin gebracht, dass er ihn erst richtig kennengelernt hat und dass sein Vertrauen in das Allvermögen Gottes gewachsen ist. Was Gott vermag, Gott kann, Gott will und Gott kann. Er kann alles tragen. Alles ertragen, was er vermag. Da gibt's ja auch wunderbare Worte in der Bibel. Daher vermag er denen zu helfen, die versucht werden, steht von Jesus, der selber versucht war in seinem Leben. Das Vermögen Gottes, er vermag. Da hat man im letzten Jahr so einen Sammelband herausgegeben, zu Ehren von dem Erich Sauer, der wäre nämlich 1998 100 Jahre alt geworden. Und das Buch heißt Gott, der Herr der Geschichte. Der Erich Sauer war ja in Wiedenest Bibelschullehrer und einer der bekanntesten wohl in Deutschland und über Deutschland hinaus, der sich mit der Heilsgeschichte beschäftigt hat. Ich weiß noch, als ich noch Gärtner war und sonntags dann manchmal Dienst hatte im Gewächshaus. Da musste man ja nur das tun, was nötig war am Sonntag. Da habe ich Erich Sauer studiert, das Morgenrot der Welterlösung. Da war es so schön ruhig sonntags im Gewächshaus. Und da, der hat mir eigentlich die Heilsgeschichte mit nahegebracht. Ich habe jetzt gesehen, kürzlich hat mein erstes Buch wieder neu aufgelegt. Der Triumph des Gekreuzigten kann man jetzt wieder ganz neu kaufen. Ja, und da hat Erich Sauer in der Hitlerzeit, wird in diesem Buch auch erzählt, da hat er über Wesen und Ziel der Menschheitsgeschichte einen Vortrag gehalten. Und dann hat sich die Gestapo zu Wort gemeldet und hat gesagt, also so etwas dürfte nicht noch einmal passieren. Das dürfte nicht ein zweites Mal passieren, denn nicht Gott macht Geschichte, sondern wir machen Geschichte, haben die Nationalsozialisten damals gesagt. Also da haben sie sich daran geärgert an diesem Vortrag. Der Pfarrer Rienegger, der war auch in dieser Zeit, der die Wuppertaler Studienbibel mit herausgegeben hat, der war bei dem Verlag Ilow in Neumünster tätig und hat da auch Zeitschriften herausgegeben. Und da hat er in der Hitlerzeit mal dieses Wort gebracht, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Da hat sich die Gestapo gemeldet und hat gesagt, das ist eine Beleidigung für die NSDAP, denn wir über unserem Volk ist nicht Finsternis und Dunkelheit, sondern wir haben das Licht gebracht. Und das Wort darf nicht erscheinen. Und da musste in der Zeitschrift eine leere Stelle sein. Ich habe zu Hause solche Blätter, wo leere Stellen sind, was damals verboten worden ist. Man durfte also so ein Wort aus dem Propheten Jesaja nicht einmal zitieren und abdrucken. Das haben sie schon verboten. Gott, der Herr der Geschichte. Damit wollen wir für heute zum Schluss kommen. Mir gefällt sehr gut in der Heiligen Schrift auch das Buch Esther, weil im Buch Esther wird der Name Gottes überhaupt nicht erwähnt, wird gar nichts Frommes gesagt. Auch wenn sie fasten, wird nicht gesagt, dass sie gebetet haben, obwohl das mit dahinter steht. Aber im Buch Esther, und da ist der Feind da, mit seinem Plan, das ganze Volk Gottes kaputt zu machen, zu verderben. Und da denkt man, ja, da geht's ohne Gott zu. Aber wenn man das Buch aufmerksam liest, geht's überhaupt nicht ohne Gott zu. Da wird ein jüdisches Waisenmädchen Königin im großen persischen Reich. Und eines Tages in der Stunde der Not sagt ihr Pflegevater, der Mordokai, zu ihr: Hast du dir schon mal überlegt, warum du als Waisenmädchen Königin geworden bist? Doch wohl jetzt für diese Stunde, dass du jetzt eintreten kannst. Und wenn du jetzt weichst und es nicht machst, aus Angst um dein Leben, dann kommt woanders her Hilfe, steht da, woanders her. Von Gott ist keine Rede. Aber hat es nicht Gott gelenkt, dass das jüdische Waisenmädchen Königin geworden war? Und dann hat sie ja das Wort gesagt, komme ich um, dann komme ich um. Also sie ist in die Aufgabe hineingetreten, die ihr zugedacht war. Oder an einer anderen Stelle, am nächsten Morgen soll am Holz, am Baum der Mordokai hängen. Das ist ein Bild für das Kreuz. Aber in der Nacht kann der König nicht schlafen. Und er lässt sich aus den Denkwürdigkeiten des Reiches, aus dem Geschichtsbuch vorlesen. Und da steht auch von Mordokai, dass der mal dem König das Leben gerettet hat. Und er sagt, haben wir eigentlich dem Mordokai dafür gedankt, geehrt? Nein, sagen die Geschichtsschreiber, das ist unterblieben, das hat man nicht gemacht. Den Mordokai hat man vergessen, dann denkt der König, das muss ich aber schnell nachholen. Und das bringt alles in Gang. Die schlaflose Nacht eines Königs war kein Zufall, da stak Gottes Heilsplan dahinter. Und so steht Gottes Heilsplan hinter dieser ganzen Welt und Schöpfung. Und jetzt will er seine Gemeinde rufen und vollenden. Darauf ist jetzt Gottes Plan zuerst gerichtet. Und da sagt hier der Prophet Jesaja, daran, dass Gott seinen Heilsplan entfaltet hat in der Heiligen Schrift, daran will er als der eine Gott erkannt sein, der nämlich alles in seiner Hand hat und dem wir uns deshalb getrost anvertrauen können. Der Karl Geier hat mal die kleine Geschichte erzählt von dem griechischen Bub, der das erste Mal mit seinem Vater auf See durfte, der Kapitän eines Schiffes war und in einem schlimmen Sturm, wo die Matrosen sich sogar sichern mussten und der nicht ungefährlich war, hat er gar keine Angst gehabt, der Bub. Und so ein Matrose hat ihn angeschrien, hast du denn gar keine Angst? Und da hat der Bub aufs Steuerhaus da gezeigt und hat gesagt, mein Vater steht am Steuer, hat er gerufen. Also der Vater hatte schon so viel zu Hause erzählt, dass dem Bub die Gefahr noch gar nicht bewusst geworden war. Der hat nur gedacht, jetzt kann ich das mal erleben, was mein Vater erzählt hat. Und mein Vater, der hat's im Griff, der steht am Steuer. Und so könnten wir von so einem Wort auch den Mut immer wieder fassen. Wir möchten uns auch diesem Herrn und seinem Walten und seinen Händen anvertrauen, dass er auch uns zurechtbringt und zum Ziel bringt. Amen. Ja. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein prophetisches, weissagendes Wort haben und dass wir sehen, dass du solchen Männern, die du dir einmal gerufen hast als deine Sprecher, dass du ihnen auch dein Wort, deinen Plan, deinen Ratschluss anvertraut hast und dass das heute noch genauso gilt und du deinen Weg durch alle Widerstände hindurch gehst bis zum Ziel. Und wir danken dir, dass du jetzt zeigst, dass du mit sündigen Menschen auch zum Ziel kommst, dass du die Last am Kreuz getragen hast, dass du deine Gemeinde, deine bluterkaufte, am Kreuz mit deinem Leben erkaufte Gemeinde auch zum Ziel bringst und zu deinem Werkzeug machst und dass du auch schon längst diese ganze Welt, ja das ganze Weltenall im Blickfeld hast und uns von Anfang an auch das Ziel verkündigst. Schenk uns den Glauben, der das ernst nimmt, der das bedenkt und der darin auch fest wird und ein festes Herz gewinnt in allem Wirrwarr und Wandel unserer Zeit. Dafür danken wir dir. Amen.
Was steht denn nachher schlüssig? Muss doch alles da nicht dran. Ja. Der Robert Schad hat immer so eine schöne Geschichte erzählt. In Berlin, da war ein Prediger und der hat sonntags mal so richtig gepredigt und hat gesagt, der eine Herr, der lebt im Himmel. Das hat so ein Gestapo-Mensch da auch gehört und der war natürlich, er hat gesagt, den Kerl müssen wir schnappen. Ja. Dann wurde er vorgeladen bei der Gestapo und dann saß er da draußen am Gang des Gerichtsgebäudes und die haben drin beraten, was sie jetzt da machen mit dieser Aussage, dass der im Himmel, der regiert, das ist der Herr. Und während dieser Zeit ist er hin und her gelaufen auf dem Gang und da hing eine Landkarte und da war drauf geschrieben am Atlantischen, am Ozean, am stillen Ozean, tiefste Stelle des Meeres. Und weil er wusste, dass das in der Bibel steht, an der tiefsten Stelle des Meeres hat nämlich Gott alle unsere Sünden versenkt. Dann brüllt er durch den Gang dadurch, Halleluja! Wir reißen die Türen auf, gucken sich an und sagen, Kerl, geh heim, du bist ja verrückt. Und damit war die Verhandlung zu Ende, ja.